Inspirity ist dein Podcast für mehr Inspiration und Empowerment im Alltag. Gespräche über Mutausbrüche, Gedankenexperimente und Verbundenheit. Emotional, ehrlich, enttabuisierend.
Also wir reden heute über das, was ich hatte bisher, schönste Kennenlernen in meinem Leben quasi.
Und eigentlich nach sogar deinem
zweimal.
Kind.
Naja. Also tatsächlich ziemlich filmreif, auch zweimal. Ich finde, wir haben uns ja zweimal so krass wiedergefunden, in Anführungszeichen. Mhm. Und wir haben uns tatsächlich im Kreißsaal kennengelernt. Und ich weiß bis heute, dass die Frau, die ich eigentlich in dieser Nacht, als ich in meinem Volontariat eine Nachtschicht im Kreißsaal begleitet habe, die Frau, die ich eigentlich begleiten sollte, hat mir dann immer gesagt, Sarah, du hättest heute Nacht keine Geburt erlebt, wenn du nicht dann bei der Stella gewesen wärst. Wenn die Stella nicht den Vierfüßler gemacht hätte quasi. Also den hast nicht du gemacht, sondern natürlich die werdende Mama. Aber es war so dieses, ich werde auch nie vergessen, wie ich da in dieser Ecke saß und du nur so sag, komm, das Köpfchen kommt. Und ich dachte so, ich kann doch nicht bei dieser Familie in diesen Geburtsraum eindringen. Und jetzt mache ich das als Geburtsfotografin leidenschaftlich gern. Und finde es total geil, dass wir heute über Geburt sprechen.
Ja, vielen Dank. Ja. Für die Möglichkeit.
Ja, klar. Also wir reden heute mit Stella Pitsch über Geburt, über Wochenbett, übers Mama-Werden, Mama-Sein, Familie-Werden. Stella Pitsch arbeitet als freiberufliche Hebamme, kann man so sagen, oder?
Ist freiberuflich, ja, genau.
Freiberufliche Hebamme im Kreißsaal, stärkt Familien im Wochenbett, begleitet Schwangere in der gynäkologischen Praxis für Frauengesundheit in Bamberg, in der geteilten Vorsorge, auch wo wir nachher was drauf eingehen können. Und bietet Geburtsvorbereitungskurse an. Du bist Mama von zwei Kindern und verheiratet. Und du hast tatsächlich selbst eine Geburt im Kreißsaal erlebt und eine zu Hause. Du würdest aber jetzt, da du ja im Kreißsaal auch arbeitest und dafür richtig brennst, nie sagen, es gibt den einen richtigen Ort, um zu gebären.
Nee, würde ich nicht sagen. Ich würde sagen, dass jede Frau oder jedes Paar, die Männer oder PartnerInnen sind ja auch ganz wichtig bei der Geburt, das selbst entscheiden sollte und darf. Und für jeden bedeutet Sicherheit was anderes unter Geburt. Also die eine braucht unbedingt die Kinderklinik und die ja den Oberarzt im Background und die nächste fühlt sich am sichersten, wenn sie zu Hause ist oder im Geburtshaus. Und es gibt da einfach ganz unterschiedliche Ansichten und ich bin davon überzeugt, dass das gut so ist und dass das auch nicht vorgeschrieben werden sollte.
Wenn wir von außerklinischen Geburten sprechen, dann bedeutet das ja immer, dass es quasi Geburtshaus oder zu Hause passiert. Oder vergesse ich einen Punkt, der außerklinisch? Also im Taxi wäre natürlich auch außerklinisch.
Ja, genau, im Taxi oder auf dem Parkplatz. An der Klinik ist auch noch, oder ist es dann schon außerklinisch?
Auf dem Weg in die Klinik.
Ist es die Frage? Nee, tatsächlich, genau. Also zu Hause als Hausgeburt mit der Betreuung einer Hausgeburts- oder zwei Hausgeburtshebammen im Geburtshaus. Oder natürlich gibt's auch die Frauen, die ihre Kinder ganz alleine zu Hause bekommen. Aber das ist auch in dem häuslichen Setting, ja.
Ah, die Alleingeburt dann quasi. Mhm. Aber etwas, wo ich, glaube ich, aus unserer Freundschaft heraus jetzt sagen kann, wo du nicht dafür stehst, wo du sagen würdest, ist nicht dein
favorisierter Geburtsmodus. Ja, ja, tatsächlich finde ich das ein bisschen schwierig, weil ich schon gut finde, wenn einfach nochmal eine professionelle Begleitung da ist, die einfach auf Dinge schaut, auf die man es als Gebärende nicht schafft zu schauen. Also ich weiß und glaube auch ganz fest daran, dass es Frauen gibt, die sehr, sehr viel selber steuern können oder auch selber mitbekommen und sich sehr gut einschätzen können. Aber es gibt halt doch immer wieder Dinge unter Geburt oder während einer Geburt, die einfach von außen beobachtet werden sollten.
Und oder? Vielleicht ist es ja auch so ein Punkt, wo immer wieder Kritik angesetzt wird, dass man sagt, man riskiert es gar nicht. Also wenn dann quasi was passiert oder passieren sollte, was ja wirklich sehr, sehr selten ist, der Prozentsatz, aber wir haben hier immer noch mit Leben zu tun. Mhm. Und Leben bedeutet ja immer auch, dass der Tod auch irgendwo da ist. Dass es vielleicht einfach auch die Kritiker noch viel eher ihnen Futter bietet quasi darüber.
Ja, klar,
zu
total.
Sozusagen. Ja.
Also ich glaube, das Problem, oder was heißt Problem? Ich will gar keine Frau angreifen, die das sich dazu entscheidet, aber ich glaube schon, dass viele Frauen das aus der Not heraus tun, die vielleicht zum Beispiel keine Hausgeburtshebamme mehr finden oder keinen Platz im Geburtshaus finden und einfach sagen, ich kann mir nicht vorstellen, in die Klinik zu gehen Und unser Angebot ist dahingehend ja sehr begrenzt in der Außerklinik, einfach weil wir auch da einen krassen Mangel an Plätzen haben. Ja. Also wenn eine Frau vorhat, nicht in die Klinik zu gehen, dann muss sie sich sehr, sehr schnell darum kümmern.
Ich habe mal Zahlen. Ich kann kurz Zahlen einstreuen, weil ich glaube, das spielt einfach auch eine große Rolle. 2019 sind 781.270 Kinder geboren worden, ungefähr in Deutschland, laut Gesellschaft für Qualität in der außerklinischen Geburtshilfe. Das heißt, das ist auch immer mit dem Statistischen Bundesamt, können da ein paar Zahlen voneinander abweichen. Gerade mal 12.242 Kinder, und das sind gerade mal 1,57%, sind außerklinisch geboren worden. Ich finde, wir leben ja beide in so einer Blase, da ist es für unser, also ich würde behaupten, wir beiden haben schon mehr Bilder von Hausgeburten gesehen oder Geburtsberichte, als dass wir, also nein, stimmt nicht. Ich habe mehr Hausgeburten, du hast im Kreißsaal. Mehr gebunden im Kreis alle. Aber es ist ja schon für uns beide sehr omnipräsent, dieses. Aber 1,57%, es kann ja gar nicht so viele Plätze geben, wenn die Nachfrage scheinbar so gering ist.
Ich glaube, die Nachfrage ist größer. Aber es, das, also das erlebe ich ja auch oft in der Vorsorge, in der ich arbeite, dass Frauen nicht so richtig wissen, wenn sie den positiven Test in der Hand halten, was bedeutet überhaupt Geburt, wo möchte ich mein Kind bekommen, beziehungsweise da auch einfach ja so eine Entscheidung mit der Zeit erst getroffen wird. Also wenn ich beim Vorgespräch die Frauen frage, ob sie schon so ansatzweise mal überlegt haben, wo sie ihre Kinder gebären wollen, dann sagen die meistens ja in der Klinik, ist doch klar. Und dann kommt so im Laufe der Vorsorge, wenn sie merken, okay, was bedeutet es eigentlich, schwanger zu sein, und was macht auch eine Hebamme, und was für Möglichkeiten gibt es überhaupt, dann gibt es schon viele, die so in der 30. Woche sagen, oh, eigentlich könnte ich mir schon vorstellen, nicht in die Klinik zu gehen, und dann ist es halt zu spät. Dann wird sie niemanden mehr finden.
Quasi, nein, wenn ich irgendwas spontan abspringe, quasi so.
Ja. Und das ist eigentlich so schade, ne, dass wir keine Möglichkeit haben, uns lange damit Zeit zu lassen oder uns erstmal ja auch so einzufühlen, was, also ich bin ja gerade erst schwanger geworden und jetzt soll ich schon entscheiden, wo ich dann mein Kind auf die Welt bringe.
Das überfordert viele. Und gleichzeitig aber am besten 3 Monate laut
genau. Also
gesellschaftlichen Standard gar nicht darüber sprechen, ja. Und bloß ja. Dieses Thema auch quasi, auch der stillen Geburt quasi einfach völlig tabuisieren ja in dem Moment. Also so besteht ja auch da, also ich gleichzeitig mit Geburt befassen, aber noch nicht zu sehr drüber freuen, quasi. Also das ist ja auch total verrückt.
Ja.
Ich packe mal mein Lieblingszitat aus von Ina May Gaskin. Wie wir auf die Welt kommen, ist von großer Bedeutung. Das schreibt sie in ihrem Hebammenmanifest Birth Matters, die Kraft der Geburt. Und sie schreibt auch weiter, dass die Art, wie Geburtshilfe organisiert und durchgeführt wird, große Auswirkungen auf jede menschliche Gesellschaft hat. Aber das wiederum bedeutet, Stella, dass es einfach schlichtweg viel zu spät ist, wenn wir uns dann, wenn wir schwanger sind oder vielleicht sogar erst, wenn wir im Kreißsaal sind, uns mit Geburt beschäftigen. Ja. Eigentlich muss sich ja jeder Mensch mit Geburt beschäftigen.
Ja, das ist richtig.
Und letztendlich hat sich ja auch jeder Mensch schon mal mit Geburt beschäftigt. Aber wir sind auf der Welt und plötzlich ist dieses Thema, wenn wir nicht ein Geschwisterchen bekommen oder keine Ahnung. Also für die meisten ist dieses Thema, bis sie selber in die Situation kommen, wieder zu gebären oder Gebärende zu begleiten, völlig raus aus dem Alltag.
Ich glaube, dass das Problem ist, dass es, wie gesagt, nur so eine kurze Zeitspanne in Anspruch nimmt. Also ich erlebe das auch als Hebamme ganz oft, wenn es darum geht, dass über meine Arbeit gesprochen wird oder über die Arbeitsbedingungen, dann kommt es natürlich immer von Frauen, die gerade in dieser Phase sind, also die schwanger sind oder geboren haben, die dann sagen, oh Mensch, und ihr armen Hebammen und ihr müsst so viel Versicherung zahlen und bla bla bla, das ist, was wir immer hören. Und das Problem ist einfach, wenn die dann aus dieser Phase raus sind, dann ist es wieder nicht unwichtig, aber dann ist es einfach nicht mehr so präsent. Das ist aber bei uns ja dasselbe. Also ich würde mich auch wahrscheinlich mehr für Altenpflege einsetzen, wenn ich gerade damit in Berührung kommen würde. Ich weiß, dass dieses Thema ganz, ganz wichtig ist und dass es wichtig ist, wie Menschen im Alter betreut werden oder wie sie begleitet werden, wenn sie sterben. Aber trotzdem gehe ich gerade nicht aktiv dafür auf die Straße. Deswegen ist es eigentlich meiner Meinung nach eine Aufgabe der Politik. Also wir haben ja manchmal Phasen, wo wir uns nicht für all das einsetzen können, was uns wichtig ist. Und deswegen finde ich so gut, in einer Demokratie zu leben, wo man jemanden wählt, der dann diese Aufgaben für einen übernimmt. Und die Geburt und die Schwangerschaft und das Wochenbett, also generell so der Start ins Familienleben, hat einfach in vielen Parteien nicht so den Platz oder nicht, also das hätten wir jetzt mal vor der Bundestagswahl ausnehmen sollen.
Ja.
Ja, aber es ist einfach so, wenn man in die Wahlprogramme geschaut hat, dann gab es für Hebammen und Frauen, die ihre Kinder kriegen wollten oder sollten, nicht so viel Platz.
Und es hat sich in den letzten Jahren schon scheinbar etwas dafür getan. Also es hat angefangen so um die 2014 ungefähr, 16, als diese Versicherungspflicht für Hebammen so wirklich in den Medien rauf und runter gelaufen ist, wo man gesagt hat, es ist quasi nicht mehr finanzierbar, auch eine Frau während der Hausgeburt zu Hause zu begleiten. Da ging es los, dann haben sich immer wieder auch Hebammen tatsächlich zu Demonstrationen zusammengesammelt. Oder Motherhood e.V. ist einfach ein Verein, der jetzt auch mittlerweile schon, würde ich behaupten, in einem Feminismusbereich oder wenn sich jemand mit Feminismus und Frauenrecht beschäftigt, der aufploppt als Verein. Und seit 2021, also seit letztem Jahr, gibt es ja tatsächlich auch eine Leitlinie für Hebammen und Ärztinnen für die Spontangeburt. Also sozusagen ein Papier, das eigentlich auch ein Krankenhaus oder ein Hebammenverband in die Hand nehmen könnte und nachher sagen könnte, hier Politik, da steht, wir sollen das so und so machen, aber wir können gar nicht, weil wir überhaupt nicht das Personal haben.
Ja, genau, das ist die Leitlinie zur vaginalen Geburt am Termin, wo ganz viele kluge Köpfe sich zusammengesetzt haben und dieses großartige Papier entworfen haben. Und es steht jetzt auch bei uns im Kreißsaal in einem Ordner und da steht es. Und wir Hebammen sind immer ganz drauf und dran und wollen gern umsetzen, aber das Problem ist, dass das viel größer gedacht werden muss. Also es bringt uns nichts, wenn wir als Hebammengemeinschaft jetzt zum Beispiel sagen, oder als Hebammen im Kreißsaal oder in der Außerklinik, wie auch immer, wir würden das gerne so machen, wenn da nicht noch andere Leute mitziehen. Ja, das ist ein bisschen problematisch.
Und inwieweit würdet ihr als Hebamme euch auch wünschen, dass sich die Frau eben schon so viel Wissen davor aneignet, dass sie, wenn sie euch im Kreißsaal erwischt, mit einer gewissen Standhaftigkeit und Selbstbestimmung auch auftritt und euch vielleicht auch in eurem Alltag aufrüttelt und sagt, okay, hier ist jetzt jemand, der möchte quasi seine Rechte irgendwie ja auch einfordern. Also eine Frau unter Geburt hat ja ganz klare Rechte einfach auch.
Ja, total. Also da kann ich jetzt tatsächlich nur für mich selber sprechen und natürlich auch für ganz viele Kolleginnen, egal in welchem Bereich sie arbeiten, aber ich habe das so für mich festgestellt, dass mir das am liebsten ist, wenn die Frau kommt und sie weiß, was sie will. Das bedeutet nicht, dass sie ganz starr verkopft sein sollte. Also das finde ich auch wichtig, dass man einfach immer offen bleibt, weil die Geburtshilfe so, ja, so viele Möglichkeiten bietet, ein Kind zu bekommen, und da auch gar nicht festgelegt ist, welche die beste ist. Und wenn sich jemand sehr auf etwas versteift und es dann nicht klappt, kann es auch zu einer traumatischen Erfahrung kommen. Und es ist einfach wichtig, ne, dass man offen bleibt, was für Wege kann ich vielleicht gehen. Aber prinzipiell finde ich es gut und auch wichtig, dass die Frauen sich damit überhaupt auseinandersetzen. Was bedeutet Geburt? Und eben nicht nur, das soll gar nicht abwertend klingen, weil ich Geburtsvorbereitungskurse sehr wichtig finde, aber es bringt, glaube ich, nicht so viel, nur zu lernen, wie kann ich eine Wehe veratmen, sondern einfach sich mit dem ganzen Thema, was bedeutet denn überhaupt Geburt und was hat es für einen Stellenwert, nicht nur für dich als Mama oder dich als Papa oder dich als Kind, sondern im kompletten, ja, gesellschaftlichen Kontext. Die Geburt kann was sein, wo man sehr, sehr viel Kraft rausziehen kann für sein ganzes restliches Leben. Oder eben auch, es geht in die andere Richtung und du erlebst vielleicht was, was dir nicht gut tut. Und eigentlich soll ja die Geburt der schönste Tag in deinem Leben sein, wo dein Kind zur Welt kommt. Und das wünsche ich mir einfach für jede Frau. Und dafür müssen sie aber selber auch tatsächlich was tun. Das ist genau das, was du gesagt hast, ja.
Und was ist so ein Weg im Kreise? Also quasi, wann kann eine Frau sagen, ich habe gewisse Wünsche? Oder zum Beispiel, es ist ja schon zum Beispiel die vaginalen Untersuchungen unter Geburt sind in der Leitlinie so festgehalten, dass zum ersten Mal da drin steht, dass eine Frau, wenn sie sich das durchliest, erkennen kann, ey, ich muss mir nicht von jedem quasi zwischen die Beine gucken lassen.
Ja, die Leitlinie ist ja nur eine Empfehlung. Also es ist kein striktes Handlungsgesetz, sag ich mal, wo jede Klinik oder jede Hebamme, die in der Außerklinik arbeitet, sich dran halten muss, sondern es ist eine Empfehlung, basiert auf ganz vielen Studien, die gelaufen sind. Und trotzdem gibt es natürlich gewisse Standards in den Kliniken und auch gewisse Unterschiede unter den Hebammen. Also es gibt die einen, die eher häufiger untersuchen, die anderen, die weniger untersuchen. Auch
das
da
habe ich schon immer so gemacht. Gibt's genau, auch als
ja, gibt's natürlich auch, als, ja. Klar, ne? Also in jedem Bereich, sowohl in die, die sehr, sehr, sehr zurückhaltend sind und gar nichts machen, als auch die, die sehr viel intervenieren. An diese Standards muss ich natürlich, also wenn ich jetzt als Frau mich dazu entschließe, ich gehe in die Klinik oder auch ich gehe ins Geburtshaus, dann muss ich mich damit auseinandersetzen. Wie wird dort gearbeitet? Und natürlich hat die Frau zu jedem Zeitpunkt das Recht zu sagen, das möchte ich nicht oder das wünsche ich mir anders. Deswegen ist es schlau, vorher, egal wo man sein Kind kriegen möchte, sich mit den Hebammen oder Ärztinnen aus Klinik oder Geburtshaus oder Hausgeburt
einfach mal zu informieren, genau, zum Beispiel, habt ihr die Leitlinie oder handelt ihr, wollt ihr nach der Empfehlung?
Ja, oder auch einfach zu sagen, was möchte ich? Ja, also was stelle ich mir vor? Und dafür sind ja diese Geburtsgespräche da. Mal zu gucken, was ist denn so mein Plan? Also möchte ich es gerne so natürlich wie möglich? Möchte ich gerne frühzeitig eine PDA? Möchte ich gerne einen Kaiserschnitt von vornherein? Ne? Es ist da ja kein... Also natürlich ist mir, also für mich ist die physiologische Geburt immer das, was wünschenswert ist, aber das ist nicht für jede Frau wünschenswert. Es gibt auch Frauen, die sagen, sie möchten so gut wie gar keine Schmerzen haben unter der Geburt oder sie möchten gerne eigentlich überhaupt nicht ihr Kind normal kriegen. Normal, ja? Jetzt sind wir wieder bei dem Punkt, was normal ist. Und da habe ich als Hebamme einfach meiner Meinung nach die Pflicht, mich da zurückzustellen und zu sagen, okay, das ist dein Weg und das möchtest du gerne so, dann versuchen wir jetzt alles möglich zu machen, damit es dann auch so wird. Trotzdem kann ich natürlich aufklären über gewisse Risiken, ne? Also kann schon sagen, es wäre besser so oder so und kann versuchen, Wege aufzuzeigen. Aber prinzipiell, klar, hat die Frau eigentlich so das Hoheitsrecht über
als
das, was mit ihr passiert.
Zentrum eigentlich, genau. Als Fokus, quasi, ja. Wenn wir die Frau genau. Ist ja auch sowas, was bei uns in Deutschland eigentlich standardmäßig schnell vergessen wird, dass die Frau im Fokus stehen sollte, auch spätestens, wenn das Kind da ist, heißt es, ach, Hauptsache das Kind ist gesund. Mhm. Und selbst wenn man mal so andeutet, dass es eine heftige Geburt war, hört man von den wenigsten oder bekommt von den wenigsten ehrliches Interesse entgegen, auch nicht von der besten Freundin. Also über Geburt zu sprechen auch, ist etwas, was eigentlich nicht passiert.
Ich glaube, es liegt auch daran, wie Geburt sonst so dargestellt wird.
Wie also wird es Geburt hat ja dargestellt? Kein... Komm, lass uns mal durchgehen. Wie wird Geburt... Wir sammeln unsere ja, also... Horrorvorstellungen. Wir haben beide schon wunderschöne Geburten quasi gesehen. Wir sind vielleicht auch ein bisschen... Also ich lebe in einem verklärten, in einer verklärten Welt der Geburtsfotografie quasi. Ich finde einfach jedes Bild auch, wo Blut dabei ist, zum Beispiel total schön. Also ich habe einfach so meine eigenen schon Geburtsassoziationen. Ich weiß aber zum Beispiel noch, als ich den Artikel damals von der Nachtschicht geschrieben habe, musste ich danach rausnehmen. Das hat sich einfach der Kreißsaal damals gewünscht, dass das Kind blutverschmiert war. Mhm. Und ich habe immer gedacht, lass doch dieses Kind blutverschmiert sein. Also so,
das ist Geburt.
Das ist Geburt oder das ist Leben. Also wir alle haben ja, also Blut ist ja auch was sehr Kraftvolles. Und ich glaube, ich weiß noch, bei deiner Geburt damals hat deine Hebamme gesagt, naja, so eine Dose Cola quasi ungefähr verliert man an Blut. Also es ist nicht viel, aber wenn diese Dose halt explodiert, dann sieht es schon nach viel aus.
Ja, das stimmt.
Also nehmen wir, so, da darf schon Blut sein, aber es ist so, wovor haben wir, was ist unser Bild von Geburt? Warum haben wir davor auch so Angst, immer noch teilweise wir Frauen?
Das kann ich dir gar nicht so genau sagen. Ja, ich glaube, weil es einfach, weil nicht drüber gesprochen wird. Und Unwissen ist immer was, was Angst macht. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn Frauen Wissen erlangen über die Geburt und über alles, was da passiert, dann stärkt sie das, weil sie einfach eine Ahnung davon haben, was auf sie zukommt.
Und glaubst du, wir haben so Falschwissen in uns, dass wir sagen, wir denken wirklich, also ich würde behaupten, mindestens die Hälfte aller Frauen glaubt, dass man sein Kind tatsächlich im Liegen bekommt.
Ja.
Würdest du auch? Also
Rückenlage, Käferstelle.
Ja.
Naja, aber wenn du dir jetzt zum Beispiel...
Selbst aktuelle Filme machen das ja noch.
Ja, genau. Also irgendwelche Serien.
Hollywood-reife Geburt. Die genau. ist ja einfach auf dem Rücken und meistens steht auch nicht nur eine Hebamme davor, sondern ein Mann, ein Arzt.
Ein Arzt oder zumindest sind sehr, sehr viele Leute meistens auch im Raum. Die Frau schreit. Das tut sie natürlich auch unter der Geburt wirklich. Aber
manchmal, es gibt auch leise Geburten,
das stimmt. Und dann ist so ein Tuch abgedeckt, man sieht quasi gar nichts und dann kommt irgendwann, wird dieses Kind herausgezogen. Und das ist dann schon noch so ein bisschen nass und es ist auch so ein bisschen vielleicht so weißlich bedeckt, also es wird so Käseschmiere imitiert. Aber wie, es hat nichts mit einer echten Geburt zu tun.
Auch gerade wir
Frauen, wir sind nun mal die, die die Kinder zur Welt bringen. Wann kommen wir denn das erste Mal damit in Berührung? Also es geht ja eigentlich schon damit los, dass wir uns für unser, keine Ahnung, Periodenblut schämen.
Ja.
Warum sollen wir dann Interesse oder warum sollten wir dann zeigen, wie eine Geburt funktioniert oder wie das aussieht? Das ja, ist alles irgendwie ein
mit
ziemliches Tabuthema.
Es ist ja auch unser wirklich intimster Bereich, wo einfach ein Kind geboren wird. Was aber ja so absurd ist, dass wir uns da gleichzeitig auf der einen Seite so loslassen sollen und entblößen sollen dann ja trotzdem in dem Moment und uns gleichzeitig aber wieder schämen dafür danach oder dass es quasi alles schnell weggewischt wird oder Hauptsache so.
Ja, aber das ist genau das, also ich glaube, wenn wir frühzeitig anfangen würden, schon junge Mädchen damit in Kontakt zu bringen, dass sie einfach, die müssen nicht bei Geburten dabei sein, aber dass man in der Schule, im Aufklärungsunterricht,
Keine Ahnung, vielleicht auch zeigt,
wie ein Kind geboren wird. Ja,
die sichere Geburt, also ich weiß noch, wir haben es in Biologie angeschaut mit der coolsten Biolehrerin, aber ich glaube, es war trotzdem eine Hollywood-Geburt. Also, es war trotzdem schreiend. Und ich weiß auch, die Hälfte ist tatsächlich raus. Also unsere Lehrerin hat uns das quasi ermöglicht und hat aber gleichzeitig gesagt, ihr dürft den Raum verlassen. Und ich so krass fand, dass auch wirklich welche den Raum verlassen haben. Und das habe ich so in Erinnerung. Und gleichzeitig eben, wir kommen jetzt auf die sichere Geburt, den Film von Carola Haug. Weiß ich noch, wie krass ich das fand beim Weltfrauentag. Irgendwann mal bin ich zum ersten Mal in meinem Leben alleine ins Kino in Bamberg. Und es wurde eben die sichere Geburt gezeigt. Und ich glaube, ich war in meinem ganzen Leben nicht mehr in irgendeiner Kulturveranstaltung so berührt wie da. Da war alles voll und ich glaube wirklich, die Hälfte war noch nicht andeutungsweise mit dem Gedanken, sich auseinanderzusetzen, Mama zu werden. Da waren so viele junge Studentinnen, so viele Studierende, auch Männer tatsächlich.
Ja,
und gleichzeitig
gut.
Die Mamas mit Tragetuch, die ihr Kind um 9 halt einfach trotzdem mit ihm auf der Straße waren und quasi draußen. Und es hat mich nicht so berührt und bewegt wie das. Und ich dachte mir so, warum ist es aber so? Also, dass es mich so berührt hat, ist ja eigentlich schade, weil es müsste ja normal sein, dass es eben immer wieder die Möglichkeit gibt.
Ja, ich glaube, also das finde ich gar nicht so schlimm, dass es nicht so alltäglich ist, weil Geburt ist halt auch nichts Alltägliches. Also natürlich habe ich einen ganz anderen Blick auf Geburten wie jetzt eine Frau, die nichts damit zu tun hat. Für mich ist das auch jedes Mal super schön und es gibt auch jetzt noch Momente, wo mir so die Tränchen in die Augen steigen. Aber natürlich ist es ein ganz anderer Umgang, weil ich einfach damit tagtäglich zu tun habe. Aber das ist das, was ich meine. Es hat ja schon auch irgendwie was Feministisches, wenn wir uns mit diesem Thema frühzeitig beschäftigen würden. Und da gehört aber viel mehr dazu, wie nur die Geburt. Also es müsste in Frauenarztpraxen zum Beispiel die Möglichkeit geben, Mädchensprechstunden oder offene Sprechstunden anzubieten, wo genau diese Themen erklärt werden. Wo es nicht nur darum geht, wann habe ich in meinem Zyklus den LH-Peak, sondern wie fühlt sich das an, eine Periode zu haben? Wie fühlt sie sich an, PMS zu haben?
Zykluswissen.
Genau, ne? Was passiert mit meinem Körper? Wir lernen natürlich immer noch, dass irgendwann Schamhaare wachsen und dass wir irgendwann Brüste kriegen.
Aber wir lernen auch relativ schnell von der Industrie, wie kriegen wir diese Schamhaare weg?
Wie kriegen wir es weg? Ja, genau. Wie kriegen wir es weg? Und wie können wir es möglich verheimlichen, dass wir unsere Periode haben zum Beispiel? Und ich glaube, wenn wir da so ein bisschen das schon mal als normale ansehen würden und die Aufklärungsarbeit auch dahin gehen würde, dass wir eben nicht nur darüber aufklären, wie man nicht schwanger wird. Natürlich ist das für ganz viele junge Menschen das Allerwichtigste
das
und das soll auch so bleiben. Auf jeden Fall. Genau.
So früh Eltern werden.
Ich möchte jetzt nicht, dass die Kurse belegen können.
Genau.
Wie kann ich mit 19 schon Papa werden? Aber einfach, dass sie damit in Berührung kommen. Ja, und dass ihnen von Anfang an auch vermittelt wird, dass das einfach zum Leben dazugehört, dass wir nun mal so auf die Welt kommen. Und ich glaube, früher war das anders, als wir noch in sehr großen Familien gelebt haben. Glaube ich, haben die Frauen schon auch frühzeitiger Kontakt gehabt mit Geburten. Das also haben einfach viele Frauen noch zu Hause.
Das ist so dieses genau. Dorf, dass man einfach...
Ja, und dann da war die Hebamme dabei, dann war die Tante dabei und die Schwester und vielleicht noch die Cousine oder so. Und das waren einfach, da waren ganz, ganz viele Frauen anwesend, die die Frau, die ihr Kind bekommen hat, bestärkt haben und die aber auch gesehen haben, okay, wie funktioniert das Ganze jetzt hier? Und dann ist es so verlagert worden in die Kliniken und ich glaube, damit ist auch so, klar durften dann noch die Begleitpersonen mit. Aber wie waren das ganz früher? Auch die Männer.
Medizinisch gemacht, weil es ja technisch medizinisch.
Und auch die Männer sind damals, wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe, von Erzählungen meiner Kolleginnen, glaube ich, nicht von Anfang an immer mit dabei gewesen, so wie das heute gewünscht ist.
Mein Papa ist so stolz drauf, dass er alle drei Kinder quasi...
die letzten 10 Minuten anwesend waren.
Nein, ganz quasi komplett. Ach so, für ihn war das so ein totales Highlight. Er hat auch immer erzählt, wie er hingeguckt hat quasi. Und ich kenne heute noch Männer, die sagen... Wie hingucken? Ich gucke doch da nicht hin. Also, das ist ja auch okay. Es darf ja auch da jeder tatsächlich immer noch. Da gibt's kein, es ist richtig.
Ja.
Das ist, glaube ich, uns beiden am allerwichtigsten, dass wir diesen einen Weg ausschließen. Den gibt's nicht. Also diesen einen Weg. Weder für die Schwangerschaft, noch für die Geburt, noch für all das, was danach kommt. Also wir sind ja beide auch davon überzeugt, dass der Geburtsstart, also dass das einfach nur ein Start ist und er fängt eigentlich mit der Schwangerschaft an, aber dann ist er halt so erlebbar, so da, also dieses Menschlein ist dann da und aber alles, was dann damit zusammenhängt, hat ja immer mit diesem einen Event zu tun. Es ist immer diese Geburt und die hat aber so einen geringen Stellenwert eigentlich bei uns.
Ja.
Würdest du sagen, dass die Geburt unwichtig ist bei uns in Deutschland?
Ich glaube, gesamtgesellschaftlich schon.
Und ist es schade, dass...
Ja, total. Weil, also ich musste gerade dran denken, dass mal, ich weiß gar nicht mehr, wo ich das gelesen oder gehört habe, da hat irgendjemand mal gesagt, die Geburt sei ja nur wie so ein kleiner Fliegenschiss auf der Windschutzscheibe. Und die Windschutzscheibe ist dein ganzes Leben. Das stimmt natürlich, weil es nur so ein kleiner, witziger Moment eigentlich ist. Aber er ist halt so wichtig für das Selbstvertrauen der Frauen und für, wie erlebe ich meinen Körper? Durfte ich das selbstbestimmt erleben, egal in welche Richtung? Oder wurde ich irgendwie wurden meine Rechte beschnitten? Konnte ich nicht wirklich so sein, wie ich sein wollte? Und das ist ja dann wieder auch was wir unseren Kindern vermitteln, ja. Und nicht nur unseren Töchtern, die auch wieder Kinder kriegen, sondern auch unseren Männern. Also unseren Jungs, die irgendwann Männer werden und Papas werden. Und das erlebe ich heute auch noch, dass es Schwiegermütter oder Mütter gibt, die sagen, na ja, das stelle ich mir nicht so an. Und das haben wir damals auch hingekriegt. Und das ist schade, weil, also erstens war früher nicht immer alles besser, so. Und dann wird es natürlich auch so weitervermittelt, ja. Das ist in ganz vielen Bereichen so, wenn es um Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett geht. Beim Stillen zum Beispiel,
ne? Dann quasi.
Ja, so dieses, bei manchen habe ich wirklich das Gefühl, es ist so, und ich durfte das damals auch nicht oder ich konnte das auch nicht und jetzt gebe ich das so an dich weiter. Das ist natürlich nicht bei allen so und es gibt ganz, ganz viele super Mamas und
Familien.
Ja, ne, die total supporten und die sagen, Mensch, und du machst es genauso richtig. Und es gibt auch ganz, ganz, ich habe schon ganz viele Omas erlebt, die dann gesagt haben, boah, krass, voll gut, dass es jetzt die Möglichkeiten heute gibt. Und diese Hebammenbetreuung, das ist ja mega gut und das hätte ich mir damals auch so sehr gewünscht.
Das ist ja auch der Punkt, dieses hätte ich mir auch so oft gewünscht. Also es ist ja oft möglich, dass wir da einfach auch nur in der heutigen Zeit gewisse Triggerpunkte treffen, ne? Mit dem Stillen. Also zum Beispiel, wir sind in der Generation aufgewachsen, da weiß ich, da waren alle scharf auf Fläschchen geben. Also das ist natürlich was, wenn die das nicht erlebt haben, das kann eine Frau einfach nicht nochmal erleben. Und dadurch, wenn eine Enttäuschung ja da war und die vielleicht auch verdrängt wurde, nie aufgearbeitet wurde, dann kann man natürlich sich auch ein bisschen weniger schlecht mitfreuen, wenn jemand die totale Traumgeburt erlebt oder zumindest dafür losgeht, seine ganz selbstbestimmte Geburt zu erleben.
Ja, voll. Also da brauchen wir, glaube ich, vielleicht nochmal 100 Jahre. Und dann sind wir an dem Punkt, wo wir wirklich sagen können, okay, jede Frau kann das so für sich entscheiden, wie sie will. Also hört sich an, als wäre jetzt heutzutage nicht möglich, so zu gebären, wie man sein Kind gern kriegen will, was okay. natürlich
also wir ne, machen jetzt ist Mut. Voll. Wie können wir selbstbestimmt gebären? Wir machen jetzt Mut. Also es ist nicht die Hollywood-reife
Geburt. du meinst, was man tun kann, damit...
Damit selbstbestimmt wird. Du hast vorher von Wissen gesprochen. Welches Wissen? Wir packen nachher auf jeden Fall auch in die Shownotes unsere absoluten Lieblingsbücher, unsere Film-Highlights, da haben wir genug, unsere Instagram-Blogs, unsere Lieblings... Oh Gott, ich glaube, die Liste wird ewig. Wahrscheinlich braucht ihr genauso lange die Liste durchzulesen, wie den Podcast zu hören. Nein. Aber wir gehen los für die selbstbestimmte Geburt.
Wichtig ist... tatsächlich, dass man sich mit dem Thema Geburt beschäftigt, so wie es ist. Also ich sag den Frauen immer, schaut euch Geburtsvideos an. Lest euch durch, am besten positive Geburtsberichte. Ja, das ist schwierig, weil natürlich in allen möglichen Foren alles zu finden ist und das kann manchmal auch Angst machen.
Ich glaube, grundsätzlich auch ganz erste Regel, lest keine Foren.
Ja, egal, genau.
Lest,
ja,
wenn ihr schwanger seid, wenn ihr kleine Kinder habt, wenn ihr... irgendwelche Symptome habt, lest keine Foren.
Wendet euch an einen Spezialisten, an eine Fachperson, der ihr vertraut. Wissen
Sie den Beipackzettel genau. Und fragen Sie keine Nebenwirkungen.
Nein, aber natürlich, also es gibt schon Kanäle, auf denen du oder die Dinge zugespielt bekommst, die förderlich sind. Absolut. Ja, also sich auch damit zu beschäftigen, wie geht eine Geburt los? Wie lang kann diese blöde Latenzphase dauern?
Überhaupt das Wort Latenzphase gehört zu haben.
Von Schwangerschaft zu Geburt. Das ist was, worüber sehr wenig gesprochen wird. Die ist auch super schlecht erforscht, glaube ich, finde ich so, in dem, was ich so gelesen und gehört habe und das Wissen, was ich dazu habe.
Ja, dadurch, also nur kurzer Einschub, wir können ja gar nicht so viel über Geburt erforschen, weil wenn Geburt einfach nicht so präsent ist, wird es auch die Masse an Studien geben. Und jede Frau ist ja trotzdem so individuell.
Genau, es ist natürlich auch schwierig.
100 Studienteilnehmerinnen und 100 andere haben es ganz anders erlebt.
Genau, es ist natürlich auch schwierig, weil, also eigentlich finde ich es auch gut, dass Geburt nicht so krass erforscht ist, weil dadurch hat man immer noch so ein bisschen dieses... ja, das Geheimnis der Geburt und was passiert da eigentlich? Und natürlich gibt es ganz viele schlaue Frauen und Männer, zum Beispiel Hebammen, die aber auch sehr, sehr gute Ärztinnen und Ärzte, die einfach wissen, okay, das ist ein natürlicher Vorgang und bestimmte Dinge kann man auch gar nicht medizinisch oder kann man nicht so technisieren, ja, im Sinne von, das ist jetzt bei jeder Frau gleich. Also man hat das mal versucht mit die Eröffnungsphase bei der Erstgebärenden dauert 10 Stunden pro Zentimeter Muttermund 1 Stunde und das hat man dann auf jede Frau gemünzt, was natürlich ein Quatsch ist, weil die eine haut ihren Muttermund in 4 Stunden auf und die andere braucht dafür 36 Stunden. Das ist einfach so und das ist auch gut, dass es so ist. Es ist so schwierig, in die Richtung zu forschen, weil du es rein ethisch gar nicht durchbekommen würdest, 2 Frauengruppen zu haben von jeweils 100 Gebärenden. Die eine hat die Möglichkeit, ihr Kind so zu bekommen, wie sie es halt bekommt. Und die andere kriegt irgendwann aufgemünzt. Die kriegen jetzt einen Kaiserschnitt. So, das macht natürlich keiner, zum Glück. Und deswegen ist es aber auch so schwierig, da ganz gezielt bestimmte Dinge zu untersuchen. Trotzdem weiß man natürlich schon ganz viel. Und das ist auch was, was schade ist, weil das Wissen, was wir haben, teilweise einfach... ja, nicht genutzt wird. Also wenn wir drüber nachdenken, wie Geburt funktioniert und dass es am besten funktioniert, wenn wir die Frauen möglichst in Ruhe lassen, wenn sie das gerne wollen und dass Oxytocin am besten dann arbeitet, wenn es ganz ungestört sein darf, dann ist es ziemlich unlogisch, wie es manchmal läuft, nämlich dass permanent Schichtwechsel da sind, irgendwelche Leute reinkommen, die Frauen noch irgendwie ins Auto steigen müssen, irgendwo hinfahren müssen, also
meistens ja auch noch, dass der Kreißsaal überhaupt in, ich weiß nicht, ob in allen Fällen, aber ja trotzdem meistens auch in einem Klinikum. Also es ist natürlich nicht so einfach, das auszugliedern, weil man die Ärzte braucht. Mhm. Aber es ist ja schon absurd, dass man sich ins Klinikum begibt, weil man ist ja eigentlich nicht krank.
Man ist eigentlich nicht krank, genau. Es gibt natürlich die Möglichkeit, in der Klinik bestimmte Situationen besser zu meistern wie in der Außerklinik. Das ist schon so. Da muss halt dann gut aussortiert werden, wer hat die Möglichkeit, wo zu gebären und wann ist auch unter bestimmten Situationen Schluss draußen und jemand muss einfach in die Klinik kommen. Aber das ist das, was ich meine. Ich glaube, im Laufe der Jahre ist es so, also ganz lang hat es, glaube ich, nicht so viele Leute interessiert, wie Frauen ihre Kinder kriegen und irgendwann kam es dann dazu, dass das immer weiter in die Klinik verlagert wurde. Und das war auch nicht nur gut. Trotzdem bin ich ganz froh und, wie du am Anfang auch gesagt hast, auch echt ganz überzeugte Kreißsaalhebamme, weil ich einfach wichtig finde, dass in den Kliniken auch so gearbeitet wird, ich will nicht sagen, wie außerklinisch, weil das ist ein Quatsch, man kann es nicht miteinander vergleichen.
Aber das Traumgebiet in einer Klinik stattfindet.
Ja, und dass die Physiologie auch nicht damit aufhört, dass man den Kreißsaal betritt. Ja, also dass es auch da die Möglichkeiten gibt. Natürlich haben wir aber trotzdem andere Bedingungen. Ja, wir können keine 1:1 Betreuung leisten in den meisten Fällen, weil wir einfach, dafür bräuchten wir viel, viel mehr Hebammen. Und viel mehr Räume auch, ja, und,
die 1:1 Betreuung ist ja was, wo quasi jemandem immer wieder begegnet, wenn man sich mit Geburt beschäftigt. Mhm. Aber es ist ja was, was der ganz klare Punkt ist, es ist zu spät, quasi dafür zu kämpfen. Also das wäre ein Thema, wo jeder junge Mensch auf die Straße gehen müsste, dass sie oder irgendwann die Partnerin unter 1:1 Betreuung gebären kann. Mhm.
Ja.
Aber es ist ja gerade wirklich in Deutschland nicht möglich. Also man kann das, man hat wirklich ein Riesenglück und es ist ein Privileg und es gibt immer noch welche. Aber es darf ja eigentlich kein Privileg sein und es werden immer noch Geburtsstationen geschlossen. Und nicht, weil wir so viel weniger Kinder bekommen, also.
Nee, genau, weil halt alles zentralisiert wird und weil es da auch einfach um einen Kostenfaktor geht, ne? Also Geburtshilfe an großen Häusern bringt Geld. Aber an kleinen Kliniken nicht.
Geburtshilfe an sich ist nicht lukrativ.
Nicht besonders lukrativ.
Habe ich irgendwann mal gelesen, dass einfach das auch das Problem ist, warum vielleicht manchmal ein Ticken zu wenig Interesse da ist. Mhm. Weil man durch diesen ethischen Anspruch, dass man nicht so viel rauskitzeln kann und natürlich auch nicht so viel optimieren kann. Ganz im Gegenteil, eigentlich versucht man ja von dieser Optimierung, Technisierung wegzukommen, wieder mehr zur Intuition. Das heißt, man kann dann natürlich jetzt nicht mehr Geld damit machen in Zukunft.
Mhm. Das hat vor allem mit diesen DRG-Systemen zu tun, dass du bestimmte Fallpauschalen für bestimmte Dinge bekommst als Klinik. Und wenn die ganz physiologische vaginale Geburt weniger Geld bringt wie der Kaiserschnitt, dann ist eigentlich schon klar, wo das Problem liegt. Trotzdem muss ich sagen, und das finde ich, also jetzt natürlich ganz persönlich, weiß nicht, wie das in anderen Kliniken läuft, ich habe nicht den Eindruck, dass die Häuser deswegen jetzt zum Beispiel mehr Sektios machen. Also die gucken trotzdem, dass die Frauen ihre Kinder nach Möglichkeit so interventionsfrei, wie es denn geht, kriegen können. Aber an kleinen Kliniken lohnt sich das dann einfach nicht mehr. Da rechnet es sich das nicht mit Personalkosten und allem, was du so brauchst, um das zur Verfügung zu stellen. Und dann machen die zu. Und das ist natürlich nicht cool, weil wenn du als Schwangere erstmal 1,5 Stunden irgendwo hinfahren musst, mit Wehen, dann macht es ja schon mal was mit deiner Geburt. Ja, also dann arbeitet dein Oxytocin nicht gut weiter in den 1,5 Stunden und auch nicht, wenn du dann da angekommen bist und auch nicht, wenn du schon vorher weißt, oh Gott, ich muss diesen weiten Weg dann auf mich nehmen. Und das sind alles so Dinge, die dazugehören. Deswegen ist es noch mal wichtiger, sich schon in der Schwangerschaft damit auseinanderzusetzen. Was habe ich für Möglichkeiten?
In der Frühschwangerschaft.
In der Frühschwangerschaft, also, ja, und dann auch so in der Vorsorge, ne? Also das ist auch der Grund, warum ich so gerne Vorsorgen mache, um die Frauen darauf vorzubereiten oder um ihnen überhaupt zu zeigen, ja, was das für eine Leistung auch ist, die sie dafür bringen, wenn sie schwanger sind und dass sie ein gutes Körpergefühl kriegen, dass sie Selbstbewusstsein erlangen, dass sie merken, Mensch, ich bin für meine Schwangerschaft hauptverantwortlich, nicht der Arzt oder die Ärztin, die meine Vorsorge macht und auch nicht die Hebamme. Ja, wir begleiten und wir sind immer da, wenn es irgendwie Fragen gibt oder Unsicherheiten. Aber prinzipiell kann ich nicht der Frau die Verantwortung abnehmen. Ja, also natürlich kann ich ihr sagen, Mensch, ich empfehle dir das und das. Aber ich kann nicht sagen, in der Schwangerschaft kümmere ich mich mal um dein Kind und um die Schwangerschaft und ich gucke, dass alles passt. Natürlich mache ich das, aber ne, sie muss da schon auch selber ein bisschen drauf gucken. Und dann unter der Geburt ist es dasselbe und die 3 Tage auf Wochenstation ist es auch noch so. Und dann aber sagen, hier, bitteschön, jetzt ist dein Kind.
Viel Spaß zu Hause.
Genau, viel Spaß zu Hause. Und dann steht die da, ne, und hat noch nie vorher irgendwie, also ist halt einfach vielleicht unsicher.
Auch der Bindungsaufbau. Also es ist eine ganz andere Bindung auch, die ich quasi dann möglich machen kann schon in der Schwangerschaft
mit meinem Kind. Ja, total. Ja, voll, genau. Und wenn ich es immer nur sehe, auch da, ne, ich verteufel keinen Ultraschall, Aber klar, wenn ich immer nur so auf dieses Visuelle und von außen draufschauen und mein Urin ist gut und mein Blutdruck ist gut und mein Gewicht ist gut, okay. Ja, aber was fühlst du denn? Was ist denn in, also was geht denn sonst so in dir vor? Und das braucht auch Beachtung und das braucht Zeit und das muss man lernen anzunehmen und damit zu arbeiten und zu sagen, okay, du bist dir unsicher, du hast gerade
diese
Angst.
Diese Fähigkeit, dieses, also wirklich diese eigene Fähigkeit, auch seinen Körper in dem Moment ja zu kennen. Also der verändert sich ja definitiv in der Schwangerschaft. Ja. Der eine mehr, der andere weniger. Aber ich war auch tatsächlich so platt, weil ich habe schon ein Kind auf die Welt gebracht und habe trotzdem hier das erste Mal, als ich Bilder von dir gemacht habe, gesehen, wie du eine Frau zeigst, wie sie selber herausfinden kann, wo denn das Kind gerade liegt. Mhm. Und dadurch, dass sie ja diese geteilte Vorsorge, was auch eine Seltenheit in Praxen ist, dass Hebammen mit Ärzten zusammenarbeiten und Ärzte und Ärztinnen quasi großzügigerweise den Expertinnen in dem Feld quasi auch einfach ein Stück weit ein Teil ihrer Vorsorge und somit ja auch vom Geld, muss man einfach, es ist eine finanzielle Sache, abgeben. Es ist ja total krass, was eine Frau quasi schon da an Selbstbestimmung erlangen kann. Wenn ich weiß, ich muss nicht raten, das könnte jetzt ein Fuß gewesen sein, sondern ich weiß, da liegt der Po von meinem Kind. Oder was bedeutet denn im Mutterpass, wenn da SL oder BL oder sowas liegt? Mhm. Aber ich glaube, dass das die wenigsten Frauen tatsächlich wissen.
Ja, also das war ganz spannend.
Und sich auch trauen zu fragen. Also selbst, da, ich glaube nicht, dass das Interesse nicht da ist, sondern ich glaube, dass wir auch manchmal zu wenig für uns einstehen und vielleicht gar nicht wissen, dass wir ein Recht darauf haben zu wissen.
Ja, und die Selbstverständlichkeit fehlt. Ja. Also die Selbstverständlichkeit zu wissen, okay, ich bin schwanger, das ist mein Mutterpass, dieses Dokument gehört mir. Damit eigentlich kann ich persönlich da alles reinschreiben, was ich will. Sollst du natürlich nicht, aber das ist kein, also das ist ein wichtiges Dokument und natürlich dokumentieren wir da drin, aber es ist das Dokument der Frau und die darf damit prinzipiell machen, was sie will. Und dann sollte sie sich zum Beispiel auch gut auskennen, was steht denn da drin. Und als wir jetzt Corona-bedingt so telefonische Anmeldungen gemacht haben, dann ist erstmal aufgefallen, wie viele Frauen überhaupt gar nicht wissen, was in ihrem Mutterpass steht. Was bedeutet, wo finde ich was, wo kann ich vielleicht auch nochmal Sachen nachgucken. Wo kann ich denn sehen, wie liegt mein Kind gerade in meinem Bauch, wenn ich es jetzt selber gerade nicht gut tasten kann, ja, was total also auch schwierig ist, ne, muss man natürlich ein bisschen üben, aber klar, wenn ich dafür...
Schön zu tasten und zu denken, man ist der absolute Experte und mein Gott, wenn dann halt das doch das Füßchen statt der Hintern, ist es ja auch egal.
Völlig wurscht.
Aber wenn ich da diese Berührung aufgebaut habe und in dem Moment ja auch mein Kind mit Sicherheit irgendeine Reaktion von sich gibt. Mhm. Also das ist ja schon das Faszinierendste überhaupt. Und das ist ja auch so dieser erste väterliche Kontakt. Also für Väter ist ja eine Schwangerschaft noch viel ungreifbarer. Mhm. Das heißt, obwohl sie in dem Moment ja schon Papa sind irgendwo, können sie es eigentlich erst dann realisieren, wenn sie so diesen ersten Tritt sehen. Ist das so der Klassiker? Mhm. Und aber schon da ist es ja so wichtig, dass wir das einfach fühlen, also nicht nur sehen, wissen, sondern dieser Herzschlag, dieses Hören, ich glaube, wie sie das alle Sinne halt einfach mit.
Und da gibt es immer noch Frauen, die sich nicht trauen, in der 16. Woche ihren Bauch mal richtig abzutasten. Das ist für die nicht selbstverständlich, sich dort anzufassen, was ich total schade finde, weil wer denn dann? Also wenn sie nicht selber sich anfassen kann, dann ich schon mal gar nicht oder wir in der Praxis schon mal gar nicht, ne? Oder auch wir unter Geburt dann eigentlich schon mal gar nicht. Viele Frauen lernen dann schon im Geburtsvorbereitungskurs, was kann ich machen für möglichst wenig Geburtsverletzungen zum Beispiel, ja? Und ich kann eine Dammassage machen, ja gut. Wie mache ich das? So, wo muss ich da genau hinfassen?
Festhalten, dass eine Dammassage. Ich finde nämlich, das gehört auch dazu, dass wir ehrlich, dass es nicht das Angenehmste auf dieser Welt ist, aber dass es richtig cool sein kann, dass man stolz auf sich ist danach, wenn es funktioniert hat quasi. Aber es ist, ich finde immer, es wird so oft so dieses, du kannst die Dammassage machen und man lernt das so. Aber ganz wenige sagen auch da ehrlich dazu, dass es manchmal nicht so cool ist.
Und es muss auch nicht jeder
genau,
machen, ne?
Nicht,
also
genau.
Das ist auch was, dass du kannst das machen, aber du musst das nicht machen. Aber natürlich erleichtert es dir, glaube ich schon, dein Kind zu bekommen, wenn du keine Berührungsängste hast, dich selber anzufassen.
Absolut,
zum Beispiel.
Ja, dass oder auch, eine Frau, dass es kann ja auch tatsächlich mit dem Partner, der Partnerin
natürlich
gemeinsam schon ein Weg sein, sich dem Ganzen zu nähern. Also es ist für keinen ein Muss, um Gottes Willen.
Ja.
Aber es sind so Dinge, auch dieses, nicht, dass man wodurch muss und auch nicht durch den Schmerz durch muss. Man soll da ja auch nicht quasi sofort sich schmerzen. Aber ich finde es so spannend, weil es ist ja doch teilweise, dass wir einfach diesen Schmerz irgendwie uns darauf einstellen müssen und freuen müssen. Also ein Stück weit auch dieser Schmerz bedeutet ja, es kommt Leben zu uns. Mhm. Und es ist schon so, dass wir durch diesen Schmerz durch müssen.
Ja, also, und es ist eine Aufgabe, also das habe ich schon auch erst, glaube ich, so richtig begriffen, mit dem, dass ich selber Geburten am eigenen Leibe erfahren habe, dass es Phasen unter der Geburt gibt, da musst du einfach durch. Also natürlich gibt es Frauen, die Hypnobirthing machen und irgendwie ihre schmerzfreie Geburt erleben, aber es ist ein mini Prozentsatz. Die meisten Frauen haben Schmerzen unter der Geburt, das gehört dazu. Und das finde ich auch nicht schlimm, das zu sagen, weil Schmerzen nicht immer unbedingt was Negatives sein muss.
Und ja? Das Wunderbare ist ja auch, dass die Hormone danach machen, dass man sie nicht mehr als Schmerzen unbedingt empfindet. Im Kopf hat.
Genau, ja, auch währenddessen schon. Also natürlich tut es währenddessen Schweine weh, aber dein Körper kann das. Sonst wären wir nicht hier, wo wir sind, wenn wir nicht Kinder kriegen könnten. Und dieses Wegnehmen von, ja, es muss nicht wehtun oder du musst nur genug dafür tun, um schmerzfrei entbinden zu können, finde ich tatsächlich ein bisschen schwierig, weil zum einen macht es sau viel Druck den Frauen, die dann doch eine schmerzhafte Geburt hatten. Und zum anderen, wie gesagt, ist dieser Schmerz, also dieses Hauptaugenmerk auf den Schmerz, wenn man sich überlegt, wie viel Wehenpausen du hast während deiner Geburt, wäre es viel schlauer, den Fokus darauf zu setzen. Ja, ja?
Also, wie oft du durchatmen kannst.
Genau, du hast
alle... Du hast auch die Grafik gesehen, wir haben beide den gleichen Instagram-Post bestimmt.
Du hast alle 5 Minuten, ja, das wusste ich tatsächlich schon vorher, aber ja. Du hast, keine Ahnung, zum Beispiel alle 5 Minuten eine Wehe, das heißt aber auch, dass du alle 5 Minuten für 5 Minuten Pause hast. Und das ist ja mega. Also, ne, da auch so ein bisschen im Kopf umzuschalten und zu sagen, okay, ich weiß, der ist da, ich fokussiere mich da nicht so krass drauf, aber ich tue es halt auch nicht komplett weg. Also ich, ne, gehört einfach dazu. Ja. So. Und es gibt ja Möglichkeiten. Und das Beste ist natürlich, wenn ich jemanden an meiner Seite habe, das ist ja auch ganz klar wissenschaftlich bewiesen, dass Frauen, die eine 1-zu-1-Betreuung nutzen, viel weniger Schmerzmittel brauchen. Es muss nicht immer unbedingt eine Hebamme sein, es reicht auch der Partner oder die Partnerin, ne? Aber dass, wenn jemand da ist, das schon mal ganz, ganz viel lindert und ganz, ganz viel bringt, damit Frauen damit besser zurechtkommen und arbeiten können.
Und sich auch rechtzeitig den Raum nehmen, tatsächlich, ich bin jetzt unter Geburt, also ich glaube, das ist gerade bei Mehrgebärenden oder so, zu sagen, so, also jetzt fängt es an zu ziehen oder so. Ja, jetzt fängt Geburt, also dass man sofort sich in diesen Raum... Ich bin jetzt vielleicht ab jetzt die heilige Königin.
So, ja,
sich innerlich das Krönchen aufsetzen und sagen, so, und ab jetzt ist mir scheißegal, wer noch...
Was hier noch die Nachbarskinder machen.
Ja, oder wer eventuell eigentlich gebadet werden müsste oder ins Bett müsste oder was weiß ich. Also ist natürlich einfacher gesagt, immer. Aber das ist die Frage auch von der Vorbereitung, warum es so wichtig ist, dass wir Wissen haben, dass wir uns... schon damit auseinandersetzen, am besten Dinge organisiert haben für diesen Zeitraum der Geburt, für den Zeitraum des ersten frühen Wochenbetts. Ja. Das ist ja auch wirklich eine logistische Sache, weil wir heutzutage eben nicht mehr in diesem Dorf, in diesem Mehrgenerationenhaus meistens leben, wo immer jemand verfügbar ist, der uns unterstützen kann.
Ja, leider nicht. Also da ist es tatsächlich, finde ich manchmal schade, dass wir das nicht mehr haben. Weil es einfach so, die Last ist dann so schwer auf, ja, eigentlich nur
eine
zwei
Familie
Schultern, ein Papa, vier, eine Mama vielleicht. Ja. Ne, Geschwisterkinder können davon noch nicht wirklich viel
tragen.
Wobei,
vielleicht müssen wir uns auch nur, ich bin ja Freund von einem etwas anderen Dorf, vielleicht müssen wir uns nur wieder trauen, dass wir auch dafür einstehen, uns dieses Dorf quasi aufzubauen. Und ich glaube, es gibt keinen besseren Zeitpunkt, als wenn man Familie wird oder auch Familie ist. Und es gibt auch keinen zu spät Zeitpunkt, weil vielleicht ist es das größte Kompliment, was wir einer Freundin machen können, wenn wir sie fragen, ob es ein bisschen in Ordnung ist, dass sie die eine Person ist, die wir anrufen. Und es muss auch, glaube ich, nicht immer ein Elternteil sein. Also ich glaube, zum Beispiel ganz wichtig ist, dass wir sagen dürfen, auch Töchter müssen nicht ihre Mütter mit in diesen ganz frühen Mama-Werden-Prozess mit einbinden. Es müssen nicht die Großeltern sein, die auf das Kind oder die Kinder aufpassen, sondern es darf auch Freund, Freundin sein oder so. Also da einfach mal sich zu trauen, auch wieder loszugehen und zu sagen, so, also ich würde gern mir Unterstützung holen, bist du da oder möchtest du da sein? Also so diesen Raum auch zu öffnen, halt doch ein Event draus zu machen, ausgeburt.
Ja, aber das ist ja, glaube ich, was also gerade dann auch im Wochenbett super schwierig ist für ganz viele Familien, weil auch da die Aufklärung noch so schlecht ist. Dieses, also wenn du jemanden direkt fragst, dann wird es, glaube ich, niemand zugeben. Aber gesamtgesellschaftlich ist es schon noch so, ja, du hast ein Kind gekriegt, aber ja. Also jetzt machen wir halt halblang. Ist halt jetzt halt ein Kind gekriegt. Gut, es war bestimmt anstrengend, aber dann ist jetzt auch mal wieder gut.
Genau, so, und es ist jetzt also, da und es ist im besten Fall gesund,
gesund, was auch und du immer bist gesund, auch gesund
bedeutet.
Genau. Und genau. Und dann muss man das schon auch alles ein bisschen alleine wuppen. Dann sind wir wieder bei dem Problem, dass ja wir Frauen schon auch oft so viele Aufgaben erfüllen sollen, das können wir gar nicht, ja. Also du kannst nicht gleichzeitig irgendwie
manchmal
schwanger
wollen
sein.
Wir auch, oder denken Kind kriegen. Selber, wir müssen die
ja,
Aufgaben erfüllen.
Ja,
also,
genau.
Das fängt oft bei uns selber an.
Das ist das, was ich meine, ne? Also ganz vielen Frauen fällt es schwer, im Wochenbett zuzugeben, ich schaffe das jetzt gerade nicht. Ich bin echt am Ende meiner Kräfte oder mein Kind ist ein halbes Jahr alt und die Nächte sind einfach nur sowas von beschissen, das offen und ehrlich zu kommunizieren und zu sagen.
Aber weißt du was, ich habe gerade beschlossen, wir müssen eine nächste Folge draus machen. Wir wollen jetzt noch einmal für diese selbstbestimmte Geburt losgehen. Eigentlich. Wir machen heute tatsächlich Schwerpunkt auf okay. Geburt und wir können nicht aufhören. Und ihr müsst da einfach durch. Nein, ihr müsst nicht durch. Ihr könnt im besten Fall einfach weiterspulen quasi und euch genau. Die nächsten Folgen reinziehen, die es dann gibt. Aber wir wollen auch, also ich will ja dranbleiben. Ich finde Wochenbett und alles, ist so wichtig,
das ist, dass ja, du Wochenbett und auch
für
so
Freundinnen oder Schwestern, auch für die Familie. Also jeder, der das hört und zum Beispiel eine Schwester hat, die vielleicht schwanger ist, mal gehört zu haben, es ist okay, wenn die Schwester 1-2 Wochen nicht sehen will, dass man nicht persönlich beleidigt ist. Und es fängt ja noch, also dieses Beleidigtsein fängt ja bei denen an, die keine Kinder haben.
Ja.
Und es gibt auch eben ganz unterschiedliche. Also wir machen da was extra draus.
Okay, noch eine Woche.
Genau, wir setzen uns jetzt unser innerliches Krönchen auf. Wir beide sind gerade nicht schwanger, aber wir gehen jetzt für die selbstbestimmte Geburt los. Wenn jetzt jemand quasi das hört und denkt, boah, ja, ich will auch selbstbestimmt gebären und keine Ahnung was. Er hat all unsere geilen Lektüre-Tipps irgendwie verinnerlicht und keine Ahnung
schon
was.
Durchgelesen.
Schon durchgelesen.
Vor dem Kinderwunsch. was Ach, wichtig ist.
Genau, was kann man machen, um dieses, oder was muss man wissen, deiner Meinung nach jetzt ganz arg wichtig, noch so dieses physiologische Wissen, vielleicht auch das, für das du so brennst?
Genau, also tatsächlich würde ich da fast schon, also wenn es jetzt Leute hören, die einen Kinderwunsch haben, würde ich da schon anfangen, mich damit zu beschäftigen. Also das heißt nicht, dass man da jetzt 1000 Bücher lesen muss, aber keine Ahnung, wenn ihr irgendwie Social Media unterwegs seid, sich Accounts zu suchen, die das behandeln, das findet ihr dann alles da unten. sich, sobald ihr schwanger seid, frühzeitig um eine Hebammenbetreuung kümmern. Also wirklich, und das hört sich immer so doof an, aber am besten mit positivem Test. Ja. Ich weiß, die meisten Frauen wollen immer gerne einmal den ersten Frauenarzttermin-Besuch abwarten. Und das kann ich total verstehen.
Aber die Hebammen wissen ja auch heutzutage,
aber
wie es läuft.
Hebammen
also das heißt, die blocken sich den Termin und...
Genau, die sagen dann auch, Mensch, melde dich nochmal. Und im besten Falle bieten sie euch an, wenn mit deiner Schwangerschaft irgendwas nicht so klappt, wie du dir das wünschst, bin ich trotzdem da, weil das
da machen wir auch
einfach
noch mal ein
so
Thema
wichtig.
Draus, wir sind genau. Bei Podcast Folge Nummer 3.
Dauergast. genau, weil ich das einfach auch so wichtig finde, dass die Frau weiß, ab positivem Test hast du Anspruch auf Hebammenhilfe und bitte nutze sie.
Für alles, was quasi
genau.
In den nächsten Wochen,
ja,
Monaten
ne, auf dich und das zukommt. Kann, das muss nicht, aber das kann immer eine deiner ersten Ansprechpartnerinnen sein. Dafür sind wir da und das mache ich oder machen wir gerne. Ja, wenn jemand das nicht gerne macht, dann bietet er es in der Regel nicht an. So. Und dann such dir am besten, wenn du die Wahl hast, tatsächlich eine Praxis aus, die vielleicht sogar diese geteilte Vorsorge anbietet. Oder im Fall, du bist irgendwo, wo das nicht möglich ist, dann nimmst du die ärztliche Vorsorge in Anspruch und zusätzlich machst du aber Hebammentermine in der Schwangerschaft aus und
genau,
fragst
also
einfach.
Ganz wichtig, da könnt ihr, also tatsächlich können ja Hebammen, auch wenn die ärztliche Vorsorge ist, kann man ja seine Hebamme fragen, ob sie auch Vorsorge macht. Das wusste ich zum Beispiel auch
genau,
nicht.
Genau, ja. Also das ist eigentlich schon total, der Begriff nervt mich übrigens richtig hart. Vorsorge. Mhm. Als müsste man unbedingt eine Sorge haben, die man vorweg.
Ach, Sorge quasi.
Also, ne, eigentlich total, ja. Bevor du Sorgen hast, komm lieber zur Vorsorge,
Begleitung.
Dann hast du vielleicht keine Sorgen.
Das ist Schwangerschaftsbegleitung.
Genau, Schwangerschaftsbegleitung ja. Wäre schöner.
Ja.
Genau, und dann könnt ihr Termine mit der Hebamme ausmachen, das gibt eigentlich keine Abrechnungsschwierigkeiten, die, also, wir Hebammen wissen, wie wir dann abrechnen müssen, damit es eben nicht problematisch wird und steht für euch ein. Also, wirklich, es ist euer Körper, es ist euer Kind, es ist eure Schwangerschaft und natürlich könnt ihr nicht alles wissen. Nochmal zum Thema jetzt auch alleine gebären, warum ich gesagt habe, es ist so wichtig, dass jemand einfach auch
mit drauf guckt, der da vom Fach ist. Aber ich kann mich, also ich kann mich schon in dich reinfühlen, aber prinzipiell weiß ich nicht, was genau vor dir geht, wenn nicht darüber gesprochen wird. Ja, und das finde ich einfach wichtig, von Anfang an wirklich sich immer wieder zu sagen, okay, es geht um mich und es geht um mein Kind. Und es geht eben nicht nur um mein Kind, sondern es geht auch um mich. Wie erlebe ich denn meine Schwangerschaft? Wie erlebe ich denn meine Schwangerschaftsvorsorge oder Begleitung? Stehe ich da im Mittelpunkt? Habe ich das Gefühl, okay, ich habe die Wahl? Ja, das ist auch ganz wichtig. Es ist euer Recht und es ist, ja, und das steht tatsächlich im Gesetz, dass die Frau die Wahl haben muss. Mhm. Wo lasse ich meine Vorsorge machen? Da darf weder ein Arzt noch eine Hebamme sagen, du kommst entweder nur zu mir oder du hast Pech gehabt. Mhm. Das ist definitiv nicht rechtens. Und das wissen die wenigsten Frauen. Mhm. Na, klar ist meistens der erste Ansprechpartner die Arztpraxis und ist auch völlig okay und soll auch so bleiben. Du kannst theoretisch deine Schwangerschaft auch bei der Hebamme feststellen lassen, aber das machen tatsächlich die wenigsten. Das heißt, du gehst in deine Frauenarztpraxis, wo du vielleicht schon immer warst, und besprichst von Anfang an, wie läuft denn hier die Schwangerenvorsorge und was gibt's denn für Möglichkeiten. Und dann kriegt man schon so ein Gefühl für, okay, wird das hier angenommen oder ist das was, was nicht so gerne gesehen wird, dass ich zum Beispiel auch noch mich von der Hebamme begleiten lassen möchte.
So schwierig Arztpraxenwechsel quasi sind. Sie sind dein gutes Recht sozusagen.
Sie sind dein gutes Recht,
ja. Es ist nicht unbedingt einfach.
Nein, gar nicht. Also ja,
genau, auch schon überhaupt die Entscheidung zu treffen oder dann jemanden zu finden, der passt. Aber es ist ein gutes Recht zu wechseln.
Ja, genau. Und dann, wenn du das Gefühl hast, du bist ganz gut so in deiner Schwangerschaft angekommen, wann auch immer der Zeitpunkt das dann da ist, sich wirklich frühzeitig mit dem Thema der Geburt auseinanderzusetzen. Und wenn auch nur ansatzweise der Wunsch besteht oder überhaupt die Frage im Raum steht, wo gehe ich denn hin, sich frühzeitig zu kümmern und zu gucken, was kann ich außerklinisch machen, wenn ich außerklinisch gebären möchte? Also wo kann ich hin? Kann ich mich mit einer Hausgeburtshebamme treffen? Kann ich mir das Geburtshaus angucken? Weil irgendwann ist es zu spät.
Und da ganz wichtig, auch mit den in Anführungszeichen richtigen Leuten sprechen. Jetzt nicht nur mit dem Personal, also mit dem ärztlichen Personal sozusagen, oder mit den Hebammen, sondern ich finde da auch ganz wichtig, dass man weiß, wenn man vielleicht überlegt, als Erste in der Familie in einem Geburtshaus zu gebären oder in einem Freundeskreis, wo alle auf die Klinik schwören, dann fragt man vielleicht nicht unbedingt die als Erstes, sondern weil man weiß, die Nachbarin hat einen Geburtspool, erkundigt man sich vielleicht da, du, wie sieht's denn aus mit Hausgeburtserfahrungen? Und das bedeutet, Erfahrungsaustausch, finde ich so wichtig, wäre absolut wünschenswert, was nur einfach übergriffig immer ist. Und das habe ich selber als Schwangere im Geburtsvorbereitungskurs oder egal wo erlebt, es hat ja jeder eine Meinung. Sobald du schwanger bist oder Kinder hast, es hat jeder eine Expertin, eine vermeintliche Expertinnenmeinung quasi parat. Und was wir selten machen, ist ein, wenn du möchtest, teile ich meine Erfahrungen mit dir, sondern ein, oh Gott, und Angst machen und furchtbar. Also so Meinungen überstülpen. Einfach aus einer Unreflektiertheit heraus. Das können die meisten von uns nicht abstellen. Das ist im wenigsten Fall bös gemeint, aber es kann viel in einer gerade schwangeren Frau auslösen und auch verletzen tatsächlich. Das heißt, da tatsächlich der Tipp, wenn du überlegst, außerklinisch vielleicht zu gebären, dann such dir Menschen, die das auch getan haben. Das ist wie wenn ich meinen bald Selbstständigen sag, red nicht mit jemandem über deine Selbstständigkeit, wenn sie das überhaupt nicht nachvollziehen können und immer angestellt waren, sondern such dir die Menschen, mit denen du da gemeinsame Punkte finden kannst. Natürlich ist es auch wichtig, über negative Dinge oder Zweifel zu sprechen und nicht alles zu verklären, aber es kann enorm helfen, da sich erstmal bestärken zu lassen.
Ja.
Und auch gegenüber dem Partner bewusst aufzutreten, eine Klarheit, selber vielleicht erstmal sich als Frau eine Klarheit zu suchen. Und wenn ich diese Klarheit spüre, ich würde gerne alles dafür tun, außerklinisch zu gebären, dann so auch aufzutreten und tatsächlich zu sagen, es ist mein tiefster Wunsch.
Ja, und trotzdem das vielleicht sogar noch, bevor ich mit anderen darüber spreche, mit meinem Partner zu besprechen, wie sind deine Vorstellungen, wie sind meine Vorstellungen, kommen wir da überein? Ja, also ich finde es super wichtig, dass auch die Männer oder Frauen, ganz egal, in gewisser Weise da mitgehen. Also ich finde es schwierig, wenn Frauen zum Beispiel, und so rum ist es tatsächlich häufiger so, sagen, sie wollen eine Hausgeburt und der Mann zum Beispiel ist völligst, kann sich das 0,000 vorstellen. Dann erstmal zu eruieren, warum ist das so? Was brauchst du, um Sicherheit zu spüren?
Welche Aufklärung braucht auch der Mann?
Also genau,
auch da meine diese Wissensvermittlung,
genau.
Absolut.
Ja, genau. Ja. Und na klar kannst du als Frau auch einfach sagen, ist mir wurscht, zieh ich meinen Stiefel durch, aber spätestens, wenn du Wehen kriegst, würde ich das einholen, weil du ganz genau weißt, der sitzt in der Ecke und ist mega nervös. Oh Gott, oh Gott. Und dann kann sich keine Frau gut fallen lassen und das Gefühl haben, okay, ich bin sicher. Wenn irgendwas ist, mein Mann ist da, der weiß genau, was ich will, so, ne? Also das sollte schon...
Es ist unser gemeinsamer Weg.
Genau, ja. Ne? Also klar bekommt die Frau das Kind, aber auch der Mann bekommt das Kind. Und man kann sie nicht auf die gleiche Ebene stellen, weil einfach der Körper der Frau den Hauptteil leistet. Das ist so. Aber es ist wichtig, dass sie da, dass man so ein bisschen eine Einigung findet, sage ich mal.
Ich versuche es immer, also tatsächlich habe ich jetzt schon zweimal leider erlebt, dass die Väter der ausschlaggebende Punkt waren, dass sich die Mütter, die sich sehnlichst, teilweise auch bei der mehrfachen Schwangerschaft, quasi beim dritten Kind oder so, die Geburtsfotografie gewünscht haben. Also auch schon wissen vielleicht, es soll die letzte Geburt sein und dadurch passiert mir das wahrscheinlich nie wieder, diese Chance. Und ich habe danach mit den Frauen gesprochen und ich versuche eben immer auch die Männer ins Boot zu holen. Und ich mache zum Beispiel heutzutage keine Anfrage mehr, ohne dass ich die Männer nicht auch am Telefon dabei hatte. Und die Frauen, die zwei Frauen, die waren so unfassbar traurig danach.
Ja, das glaube ich.
Und da aber dann auch für sich loszugehen. Also ich bin da voll bei dir, auch der Vater wird Vater. Aber da muss man einfach einen Ticken dann länger standhalten und dann auf eine gewisse... einfühlsame Art und Weise seinen Standpunkt klar machen.
Also ja, und einfach, genau, einfach auch
mitnehmen,
sagen.
Mitnehmen, aber sagen, also wirklich von diesem, nicht ich mache das so, XY, sondern diese Wünsche so klar kommunizieren.
Ja, und auch fragen, diese Sorgen, was ist denn das Problem?
Was hindert dich denn dann daran?
Genau. Ja, klar, dann natürlich ein Geburtsvorbereitungskurs. Das finde ich immer sinnvoll, nicht nur für Erstgebärende. Es gibt auch super schöne Mehrgebärendenkurse. Aber das ist natürlich nochmal ein anderes Thema. Ich glaube, wenn eine Frau einmal ein Kind bekommen hat, ist ja oft so, ne? Die Frau bekommt ein Kind und merkt dann erst so richtig, okay, das und das fand ich nicht so cool.
Ja.
Beim nächsten will ich das anders. Und allein deswegen geht sie schon selbstbestimmter und mit
also
mehr Selbstvertrauen
in
die zweite
Geburt. Ich habe mich gefreut und dachte dann aber im Nachhinein, hey, du hattest überhaupt von gar keine Ahnung. Keine Ahnung so. Hättest
ja,
du alles anders gemacht.
Ein Geburtsverwaltungskurs so. Kann dir auch nicht, darauf kannst du dich schlecht vorbereiten im Sinne von, du weißt dann ganz genau, wie es geht. Aber, ja, eigentlich das, was wir jetzt hier so besprochen haben, ne? Zu lernen, wie funktioniert das Ganze? Was gibt es überhaupt für Möglichkeiten? Und
überhaupt
allein
Zeit
da, wenn die da sitzen und ich denen sage, also pass auf, du kannst ja das und das und das machen. Und du kannst in den und den Positionen dein Kind bekommen. Die gucken mich manchmal an, als wenn die Augen aus dem Kopf fallen. So,
eine Turnübungen
quasi. Das wusste ich überhaupt gar nicht. Ah ja, krass. Und das ist ja voll cool. Und
können wir mal sagen, wie
gut,
das Kind eigentlich am besten quasi sich den Weg bahnen kann. Also die Hocke ist zum Beispiel was, wo ganz wenige ja wissen, dass die Hocke, die tiefe Hocke, wo sich das Kind total gut einen Weg bahnen kann.
Ja. Also tatsächlich.
Oder auch im Stehen, also so Thema Schwerkraft ja auch.
Also aufrechte Geburtspositionen sind schon immer von Vorteil, was so den Weg des Kindes durchs Becken begünstigen kann. Aber tatsächlich, und das ist auch was ich krass finde, habe ich ganz oft Frauen im Kreißsaal, die turnen ohne Ende, ja, und die sind echt motiviert und du hast aber das Gefühl, irgendwie, es schnackelt noch nicht so richtig im Kopf. Und es schnackelt erst im Kopf, wenn diese Frau sich auf den Rücken legt. Weil das ist, womit sie geprägt wurde. Wenn sie von Geburt gesehen oder gehört hat, dann hat sie das mitbekommen. Und dann habe ich wirklich das Gefühl, wie wenn so ein Schalter sich oben knickt. Okay, jetzt bin ich ja in der Position, wo mein Kind gleich kommt. Und dann kommt dieses Kind tatsächlich. Und dann denke ich, was kann nicht sein? Also du machst hier alles, ne? Und dann ist es so.
Ja.
Und das ist auch nicht schlimm.
Nö,
ja?
Überhaupt
also
nicht. Es
voll
gibt
gut.
Nicht die eine Geburtsposition.
Genau, ne? Also du kannst auch in Rückenlage wunderbar dein Kind bekommen. Aber tatsächlich ist es oft einfacher, wenn du dich einfach bewegst und wenn du aufrecht bist. Und ja, auch einfach lernst, und deswegen ist ja zum Beispiel die Latenzphase so wichtig, die du am besten nach Möglichkeit zu Hause verbringen solltest. Auch kein Muss, aber es ist gut, weil man dann lernt, auf seinen Körper zu hören und zu gucken, okay, welche Position tut mir denn gut? Also ich sag immer die Latenzphase so ein bisschen wie die Übungsphase. Ja, du übst mit deinen Wehen umzugehen und dann hast du das eingeübt und dann gehst du in die Eröffnung und dann weißt du, keine Ahnung, auf den Knien vornübergebeugt habe ich es eigentlich jetzt immer am besten ausgehalten.
Oder an der Kücheninsel quasi, dass so, ich stütze mich wo auf oder genau. Was weiß ich was.
Ja. Und das mitzunehmen in den Kreissaal und wenn ich dort ankomme und die wollen gerne in CTG schreiben und die sagen natürlich nicht, weil wir böse sind, sagen wir, legen Sie sich mal auf die Seite oder setzen Sie sich mal hin und wir machen das CTG dran. Einfach zu sagen, okay, ich bin jetzt hier und die wollen jetzt ein CTG schreiben und das ist völlig gut. Aber ich habe trotzdem den Drang, mich zu bewegen oder mich wieder in diese Position zu begeben, in der ich schon meine Wehen zu Hause veratmet habe. Dann mach das bitte. Niemand im Kreissaal wird sagen, nee, das geht jetzt aber gar nicht. Außer, klar, es ist im Notfall, Herzhöhne sind schlecht oder so, ne? Aber das ist ja nicht so. Also wir haben kabellose CTGs, die Frauen können sich so bewegen, wie sie wollen. Vielleicht ist es ein bisschen schwierig, das dann abzuleiten. Dann ja, kann man darüber sprechen, ob man sagt, schaffst du es jetzt, 20 Minuten dich in die Position zu begeben? Ansonsten müsstest du es selber halten oder wir holen eine Hebammenschülerin, die es hält oder wir haben eine Hebamme, die Zeit hat und die es hält. Es gibt immer Möglichkeiten, aber einfach zu sprechen, ja, und sich nicht so, nicht in den Kreis hereinzukommen und zu sagen, okay, jetzt kriegt ja, ihr für mich mein Kind.
Abzugeben. Genau. Es ist ja nicht nur so dieses Hierarchiebegeben, so quasi, dass die mehr an, sondern auch manchmal ist es ja so, dass die Frau Verantwortung abgibt, weil sie denkt, es geht dann leichter.
Genau, ne? Also du also, wirst mir schon sagen, selbst
dafür verantwortlich.
Ja, und Geburt, also das englische Wort für Geburt, Labor, ist eigentlich mein Lieblingswort, weil es ist Arbeit und du musst dafür arbeiten und du kannst dir einfach Bedingungen schaffen, unter denen es sehr gut funktioniert. Oder du kannst sagen, okay, ich will eigentlich gar nicht drüber nachdenken und ich traue mich auch nicht, mich mit dem Thema zu befassen und ich will es so weit wegschieben, wie es nur geht, dann hast du entweder Glück und dein Körper übernimmt und es läuft trotzdem relativ easy oder du kommst halt in diese Position des, okay, die Frau sagt mir nicht, was sie will oder ich bekomme nicht so richtig Rückmeldung, dann entscheide ich, ja, als Hebamme oder schlage dir vor, probier doch mal das oder das aus. Und klar, wenn eine Frau, wenn ich zu einer Frau sage, willst du vielleicht mal in die Wanne? Und die sagt zu mir, ach, ich weiß auch nicht so richtig, keine Ahnung. Dann schubse ich sie natürlich vielleicht eher und sage, Mensch, probier es wenigstens aus. Und wenn sie dann feststellt, oh, es ist überhaupt nicht meins, dann ist es auch okay. Aber besser ist es natürlich, nicht nur für uns Hebammen, sondern auch für die Frauen, wenn die so ein bisschen schon wissen, was tut mir gut, tut mir Wärme gut, tut mir Bewegung gut, tut mir gut, wenn mein Mann mich anfasst. Und es einfach zu kommunizieren, zu sagen, ich möchte nicht in der Wehe angefasst werden. Ich möchte massiert werden in der Wehe. Ich möchte gerne, dass mir jemand Wasser bringt. Ich möchte gerne, dass mir jemand einen kalten Waschlappen bringt.
Ich möchte dir und die Musik hören.
Ich möchte die Musik hören. Ich möchte meine eigene Lichterkette mitbringen. Keine Ahnung, ne? Und ich weiß, es gibt Kolleginnen, die das sehr verteufeln, wenn die Frauen so mit ihren Geburtsplänen kommen. Und da stehen ja immer die gleichen Sachen drauf, ne? Es gibt so diese vorgefertigten Internetpläne. Ja, diese
schönen, quasi, was wir von, quasi, diese Traumgeburt, wo auch schwierig sein kann, wenn man dieses Bild im Kopf
voll,
hat.
Voll, genau, ja, ne? Und so Geburtspläne, ich freue mich immer, wenn ich sehe, die hat einen Geburtsplan. Und dann gucke ich immer so ein bisschen, gucke ich immer so ein bisschen, okay, wie ist die so drauf? Ist sie so ganz starr, krass? Oder ist schon so, dass man mit ihr reden kann? Und in den meisten Fällen, 99% der Fälle, ist das so, dass man mit den Frauen reden kann und dass man ihnen sagen kann, okay, bei uns in der Klinik ist das und das zum Beispiel Standard aus dem und dem Grund. Und dann sind die völlig fein damit und sagen, ja, gut, okay. Oder auch rauszukitzeln, dieser Geburtsplan, wurde der einfach nur ausgedruckt oder hat sich jemand damit wirklich beschäftigt? Ja, also wenn ihr einen Geburtsplan haben wollt, ist das gut, aber beschäftigt euch auch mit den Dingen,
macht die euch da draufstehen. Macht euch einen eigenen Geburtsplan.
Ne? Also ja. Nur weil da draufsteht irgendwie, wir lassen die Nabelschnur auspulsieren, heißt es noch nicht, dass du wirklich dich damit beschäftigt hast. Also genau, einfach ganz tief in das Thema reinzugehen und ich finde wirklich, die beste Vorbereitung ist, sich Erfahrung einzuholen von Frauen, die schon geboren haben, auf aber eine Art und Weise, die nicht Angst macht. Ja. Das ist schwierig, glaube ich, gerade als Erstgebärende. Wobei da zum Beispiel auch ein Geburtsvorbereitungskurs ein guter Rahmen sein kann.
Wenn moderiert wird. Also ich habe
genau, wenn so ein bisschen, also auch so offene Fragerunden, ne, sind immer total super. Und sich schöne Geburten anzuschauen oder sich überhaupt mal anzuschauen, wie kommt ein Kind da raus? Also
nicht um sich auszutricksen, sondern tatsächlich zu sehen, es kann wirklich schön sein.
Ja,
also Geburt kann,
also
kann
ich sein. Es gibt kaum Frauen, sein, die nicht berührt sind von dem Moment. Ja, und ich habe teilweise schon in den Kursen auch den Männern vorgemacht, wie es sich anhört, wenn eine Frau wirklich krass Wehen hat, weil ich das wichtig finde, weil die sitzen dann da und sind völlig, oh mein Gott, ach du Scheiße. Und ich möchte nicht, dass dieser Moment das erste Mal auftritt, wenn ihre Frau dann da ist, weil
oder
das macht
Frau
natürlich Angst.
Angst hat zu tönen, voll. Weil ihr Mann das noch nicht gehört,
ja,
also auch
genau.
Andersrum,
ja.
Oder ihre Kinder. Also.
Ja, und da gibt es wirklich mittlerweile total gute Plattformen, das sich einfach anzuschauen, und auch so die Berührungsangst davor zu verlieren, ne? Zu sagen, Mensch, okay, da kommt echt so ein Kopf raus, krass.
Mit Respekt und Wissen eigentlich, so Respekt und Wissen und dann die Intuition durchlassen. Ne?
Genau, und ganz viel auch selber ja zu tasten und zu spüren und zu gucken, okay, mein Kind liegt so und so und keine Ahnung, ich spüre mein Kind ganz regelmäßig.
Auch zu wissen, es ist ein gemeinsamer Weg. Also wenn man zum Beispiel sagt, hey du Baby, ich mache das mit dir heute gemeinsam.
Du musst aber auch mitmachen.
Du musst da, genau, du musst da raus und ich will es für dich so gut wie möglich machen. Aber mach es mir vielleicht auch ein bisschen einfacher.
Das wäre nicht schlecht.
Das wäre geil, wenn so einen Pakt schließen kann. Ja.
Und ganz wichtig, das ist mir noch wichtig, wenn das, was ich vorhin gesagt habe, also das ist so der eine Punkt, dieses positive Vorbereitung und aber auch, was mache ich, wenn der und der Fall eintritt? Ja, wie kann ich trotzdem danach noch das Gefühl gehabt haben, das war meine Geburt und ich habe das selbstbestimmt. Ich habe selbstbestimmt eingewilligt, dass wir in OP fahren. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja, sich Gedanken darüber machen, was sind dann vielleicht Wege, das mit euren Männern zu besprechen, zu sagen, pass auf, wenn ich überhaupt nicht mehr Herr meiner Sinne bin und an diesem Punkt wird irgendwann jede Frau kommen, dass du das Gefühl hast, okay, die ist eigentlich quasi nicht mehr wirklich erreichbar. Das ist auch
das
gut. Ne?
Ja, das ist wichtig.
Weil genau, in diesem Trance-Zustand sollten sie auch kommen irgendwann. Aber dass die Männer dann ganz genau gebrieft sind, okay, sie will das und das und das. Auch wieder nicht zu starr. Ne? Eine Frau zum Beispiel, die sagt, sie will auf gar keinen Fall eine PDA.
Ja, bringt nichts. Und dann
bringt nichts. Wenn die Männer dann auch noch sagen, nee, und du wolltest aber keine. Du hast vorher zu mir gesagt, du willst auf keinen Fall eine haben. Dann stehe ich schon manchmal daneben.
Und wenn sie dann kurz umkippt und dein Kaiserschnitt das nächste wäre quasi, hat auch nichts gebracht.
Genau. Ja. Sondern einfach, ne, das ist der gemeinsame Weg von diesen drei Personen. Mama, Papa und Baby. Und die müssen sich vorher damit auseinandergesetzt haben. Und am besten die Männer schon ganz früh auch mit ins Boot holen. So, das, genau, das glaube ich, ist ganz gut.
Ist ganz gut. Macht auch Spaß, wir machen die Geburt einfach sichtbar. Ich glaube wirklich, dieses sichtbar machen und dann sich irgendwie rein. Also es ist einfach, dass man sieht, fühlt. Das Fühlen kommt, glaube ich, erst in der Schwangerschaft wirklich so, dass man so richtig berührt sein kann man, glaube ich, davor. Aber dass man so fühlt, was es bedeutet, Mama zu werden.
Ja, und offen zu bleiben, ne? Es gibt auch einfach Frauen, die sind da gar nicht so.
Ja.
Die sind auch völlig, die gehen völlig so, ich mache mir keine Gedanken. Und das
sind
ist
wir
auch
wieder beim Stichwort traumatische Geburt.
Ja,
es hat keiner ein Recht zu beurteilen, was eine traumatische Geburt
Nein,
ist oder nicht. Also
ja.
Jede Frau, die nach einer Geburt das Gefühl hat, ich groove mich irgendwie nicht so richtig im Wochenbett ein oder das muss doch nicht mal eine postnatale Depression sein oder ein Babyblues quasi, sondern es kann einfach nur dieses Gefühl sein, hey, das lief nicht so, wie ich es mir erträumt habe oder gewünscht habe und mich beschäftigt was, dann ist es okay, da nochmal so drüber zu sprechen.
Ja.
Auch wenn der Partner sagt, hey, voll gut gelaufen oder auch das ganze Kreislaufteam voll happy war oder sowas. Also es ist immer die Entscheidung von der Frau, war die Geburt jetzt gut? Und wenn es, also gut im Sinne von...
Ja, für sie gut.
Genau,
und egal,
sie
wie
gut.
sie gelaufen
genau.
ist. Ne?
Also von dem her auch da sind Hebammen da, drüber zu sprechen. Das ist ganz wichtig. Wir wollten letztes Jahr schon mit Frauen über Geburt sprechen.
Ja, das müssen wir dieses Jahr
unbedingt machen.
Und da ist auch das Klinikpersonal immer offen. Ja, also klar kommt es immer ein bisschen darauf an, wie man das so rüberbringt und sagt.
Ob man mit Vorwürfen herkommt
genau.
oder ob man sagt, komm, lass
aber
uns
prinzipiell, ich muss da bitte nochmal drüber sprechen.
Das zu dem Punkt und
könnt ihr mir Sachen nochmal erklären? Das ist das, was wir eigentlich ja auch geplant haben. Jetzt bei uns, dass wir die Möglichkeiten den Frauen bieten, nach der Geburt nochmal mit einer Hebamme zu sprechen, die vielleicht auch nochmal so den Geburtsverlauf durchgeht und sagt, Mensch, okay, das habe ich irgendwie nicht verstanden, warum muss ich dann das und das machen oder warum ist das dann so und so passiert? Und alleine das kann schon ganz viel bringen, dass die Frau nicht nach Hause geht und das Gefühl hat, oh, ich habe irgendwas bei mir total scheiße und oh Gott, so.
Auch dann nochmal die Selbstbestimmung nochmal übernehmen und sagen, also spätestens vor der zweiten Geburt würde ich sagen, ist es total wichtig, mit der ersten abgeschlossen zu haben.
Ja, sie auch.
Weil man ist, glaube ich, auch nicht gut damit gefahren, wenn man sagt, man arbeitet alles, was man in der ersten Geburt scheiße war, mit der zweiten auf, weil so läuft's halt nicht. Also.
Und das ist auch nochmal was, das ist mir auch wichtig. Die erste Geburt ist einfach sau anstrengend. Dein Körper muss das allererste Mal in seinem Leben ein Kind da rauslassen, was vielleicht, keine Ahnung, zwischen, sagen wir jetzt mal, grob gesprochen 3000 und 4000 Gramm wiegt. Ja, irgendwo
Luft nach oben und unten.
Luft nach oben und unten ist natürlich immer. Aber was dein, also was der Körper da leisten muss, ja, 9 Monate dieses Kind im Bauch zu halten, festzuhalten, zuzumachen. Auf gar keinen Fall darf dieses Baby geboren werden und dann innerhalb weniger Stunden oder Tage alles umzukehren und zu sagen, ah, okay, Beckenboden hat eigentlich Haltefunktion. Jetzt soll ich da was rauslassen, was 3 Kilo wiegt. Hä? Das braucht Zeit und es läuft manchmal auch nicht so easy, fluffy wie eine zweite oder dritte Geburt. Ne? Also mir hat meine Frau gesagt, es wäre so schön, wenn man gleich sein zweites kriegen könnte und ich kann das so gut nachvollziehen. Die erste Geburt ist manchmal auch einfach...
Du fandest die zweite auch nicht nur happy, kann ich sagen. Die zweite,
in dem Moment war ich nicht happy. Aber klar, danach habe ich auch gedacht, also ja, ne, dieses, man wird schon auch oft beim zweiten belohnt für das, was beim ersten nicht so gut lief. Das hat aber nichts mit weniger können oder nicht können zu tun, sondern dein Körper hat einfach schon mal ein Kind geboren und dann ist es einfacher. Trotzdem gibt es natürlich Frauen, die auch ihr erstes super easy irgendwie, also keine Ahnung, auch da wieder schnelle Geburt, gute Geburt, naja. Ne, aber jede Frau kann stolz darauf sein, egal ob sie mit Hilfe von außen, ohne Hilfe, ganz allein, mit, ohne PDA, mit Sauglocke, ohne, mit Kaiserschnitt, ohne geboren hat. Das ist einfach, da stecken wir auch nicht immer zu 100% drin. Vorbereitung ist wichtig und gut, aber es ist immer noch einfach ein Funken Glück auch dabei. Genau, ob das dann so läuft, wie du das...
Und dann ist einfach wünscht. Die nächste Aufgabe, wenn dieses Menschlein da ist, dann müssen alle ankommen.
Mhm,
und dann geht's los, dann sind wir beim Leben.
Und ich glaube,
dann kommt Podcast Folge 2. So. Nein, XY, wir wollen euch jetzt nicht nur mit Geburt und allem drumherum die nächsten Wochen beschäftigen, aber es wird auf jeden Fall eine nächste Folge geben.
Sehr schön.
Voll gut. Danke dir.
Ja, schön, danke dir.
Diese Folge hat dich inspiriert? Dann freuen wir uns über deine Bewertung, deinen Like auf Instagram oder den Link, den du vielleicht einer Freundin schickst. Du hilfst uns wirklich unfassbar, wenn du anderen von diesem Podcast erzählst. Emspirity, dein Podcast powered by Femspace. Inspire me, empower you.